Einen wunderschönen Vormittag hier am Microsoft Day 2013. Herzlich willkommen zu unserer Session zum Thema Entwicklung von Line-of-Business-Applikationen mit Windows 8. Mein Name ist Rainer Stropek, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Software Architects und Azure MVP, und mit mir heute bei dieser Session ist der Andy Schabus.
Ja, auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schabus, ich bin Technology Advisor bei Microsoft in Wien und beschäftige mich aktuell speziell mit Windows 8-Applikationen. Ja, dann schauen wir, was wir in der nächsten Stunde so tun wollen. Was sind eigentlich die Ziele unserer Session? Und wir wollen uns ganz speziell mit Windows Store Apps, keine Angst vor dem Begriff, wir werden müssen nicht unbedingt in den Store kommen. Wir werden uns mit Windows Store Apps beschäftigen, und zwar im Speziellen für Line-of-Business-Anforderungen. Was sind die Herausforderungen, die diese Apps haben? Das heißt, es gibt einige Dinge, die ganz speziell sind bei solchen Apps, die man vielleicht bei einer Consumer-Apps, bei einer typischen nicht brauchen wird. Was sind die Vorteile, wenn man Apps für Line-of-Business-Szenarien heranzieht? Was sind eventuell Nachteile? Wie kann die Architektur von so etwas ausschauen? Nicht Ziel der Session ist, dass wir jetzt ein vollständiges Training für die Entwicklung von Windows Store Apps machen. Das wäre auch vielleicht ein bisschen zu kurz, die Zeit. Also in einer Stunde kann man zwar einen Überblick geben, aber nicht wirklich ein vollständiges Training abhalten. Das heißt, wie wird die Agenda ausschauen? Das heißt, wir werden uns zuerst ein bisschen mit der Thematik beschäftigen. Warum macht es überhaupt Sinn? Macht es Sinn? Welche Szenarien eignen sich gut für Line-of-Business-Applikationen, die dann als Apps implementiert werden? Anschließend werden wir uns ein simples Beispiel hernehmen und werden einfach so manche von diesen typischen Anforderungen implementieren. Wir werden dann ein bisschen darüber sprechen, über die Windows 8 als Enterprise-Plattform. Das heißt, warum macht es Sinn, dass man Windows 8 Enterprise im Enterprise einsetzt, wenn man zum Beispiel Tablets oder mobile Szenarien hat? Und last but not least werden wir uns damit beschäftigen, wie könnte man an so eine erste App herangehen? Das heißt, dass man wirklich eine gute App herausnimmt, und wie könnte man so eine Strategie entwickeln, um eine erste App in Unternehmen einzuführen? Gut, schauen wir uns einmal kurz den Überblick an und was sich da so tut. Was ist eine Windows Store App? Und vielleicht ganz kurz, dass wir uns anschauen, für die, die sich vielleicht noch nicht so mit einer Windows Store App auseinandergesetzt haben, und ich habe da eine aufgemacht, an sich eine typische Line-of-Business-App, nämlich eine SAP-App. Und was das Erste, was auffällt, ist bei den Windows-Store-Apps, das sind Fullscreen. Das heißt, man hat auf der einen Seite nicht irgendwelche anderen Dinge am Schirm, sondern die Idee ist, dass man sich voll auf diese App konzentriert. Und was man auch sehen wird, ist, dass eher der Content im Vordergrund ist. Das heißt, eine der Möglichkeiten, die man hat, ist, dass man jetzt dem Content mehr Raum gibt und nicht rundherum irgendwelche Dinge, so wie wir sagen, Chrome, rundherum legt. Was man da auch sieht, ist, dass die App so aufgebaut ist, dass sie sich eigentlich für ein Business-Szenario, das heißt für eine Aufgabe, implementiert. Ich habe jetzt nicht das ganze, ganzen Möglichkeiten, die ganzen Features von SAP hier, sondern das ist jetzt, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, wenn ich für den Kunden etwas tun will. Das heißt, ich kann mir jetzt da einen Kunden herausnehmen, sehe die Informationen zu dem Kunden, vielleicht als Vorbereitung zu einem Businessgespräch oder einem Kundengespräch, oder auch wenn der Kunde da ist, kann ich mir da kurz einen Überblick machen und so weiter. Was man auch sieht, ist, wir haben da jetzt die Informationen. Wenn ich jetzt irgendwelche zusätzlichen Funktionen haben möchte, dann hole ich mir von unten herein die Taskbar, sehe jetzt, was ich tun kann. Ich könnte jetzt ein Bild dazu ordnen, oder ich könnte zum Beispiel eine Notiz zu dem Kunden erstellen, weil der hat mir gerade gesagt, dass ich irgendwas machen soll. Das heißt, ich schaue jetzt nachfassen wegen Auftrag XY, und ich markiere mir das sofort. Das heißt, das ist jetzt meine Aufgabe, die ich jetzt dazu habe. Ich sehe jetzt da die Notizen, das wird im Hintergrund gleich ins System übertragen. Natürlich kann man die anderen Features jetzt von Windows auch nutzen. Das heißt, ich habe von der Seite in der Schambar, habe ich jetzt das Suchen, was immer an derselben Stelle drinnen ist. Ich könnte Teilen implementieren. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sofort noch mehr E-Mail an meine Assistentin schicken und sagen: Bitte schau dir das an, die warten darauf, dass sie diese Informationen zu dem Auftrag bekommen. Gut, das wäre vielleicht einmal ein kurzer Überblick über wie diese Applikationen grundsätzlich ausschauen. Ja, und der Rainer geht jetzt mal schauen, was ist eine Line-of-Business-App und was sind so Dinge, die man dabei berücksichtigen muss.
Ja, danke, Andi. Es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen privaten Apps, Consumer Apps und Line of Business Apps. Wenn man sich die Definition einer Line of Business Applikation in Wikipedia anschaut, dann sind in der Definition einige ganz entscheidende Eigenschaften aufgelistet. Nämlich erstens einmal, es ist ein Zusammenspiel aus mehreren Teilen und es ist essentiell für das Bestehen und Überleben eines Unternehmens. Es ist also nicht die Newsletter-Registrierung auf der Webseite, sondern es ist möglicherweise, wie du gerade das Beispiel SAP gebracht hast, das zentrale ERP-System, das das ganze Unternehmen steuert. Das bezeichnet man gemeinhin als Line-of-Business-Applikation und das ist es, worauf wir uns konzentrieren wollen. Solche Line-of-Business-Applikationen haben typischerweise einige spezielle Herausforderungen, die möglicherweise ein Casual Game für den Consumer nicht so sehr hat. Man denke beispielsweise an Offline-Fähigkeit mit dezentraler Datenhaltung. Man könnte an ein CRM-Szenario denken, wo jemand mit dem Tablet herumfährt und beim Kunden gewisse Tätigkeiten erledigt. Beim Kunden gibt es vielleicht kein Internet. Man braucht Offline-Datenhaltung. Einbindung von Services. Während ein Casual Game vielleicht für sich alleine existiert, einfache Spielstände am lokalen PC speichert, sind Line-of-Business-Applikationen typischerweise mit Services verknüpft. Services, die in der Cloud, Private oder Public Cloud laufen. Validierung von Eingabedaten, Daten ganz generell, spielen in Line-of-Business-Applikationen eine entscheidende Rolle. Es geht sehr oft darum, Daten zu finden, Daten anzulegen, zu verwalten. Die Daten stehen im Vordergrund. Softwareverteilung, auch hier gibt es spezielle Anforderungen im Bereich Line of Business. Wie es der Andi schon erwähnt hat, typischerweise werden Windows 8 Store-Apps über den Windows Store verteilt, aber in manchen, gerade Enterprise-Szenarien, will man das möglicherweise nicht. Darauf werden wir speziell eingehen. Security und Verschlüsselung sind die nächsten Punkte, wenn man an Security denkt. Man denke nur an Active Directory, den de facto Standard für Authentifizierung im Unternehmen, im größeren Unternehmen. Wir werden uns heute ansehen, wie eine Windows 8 App beispielsweise mit Windows Authentifizierung auf einen Service im Intranet zugreifen kann. Wie passen jetzt diese Line of Business Apps und Windows Apps zusammen? Ein entscheidendes Wort hast du schon erwähnt, Andi, und das ist das Thema Szenarien. Windows 8, Windows 8 Store-Apps sind brandneu und werden im Consumer-Bereich ohne Zweifel sehr gut angenommen. Im Line-of-Business-Bereich sind die Anforderungen natürlich teilweise schon relativ hoch und die API, der SDK für Windows 8 Apps ist von der Funktionalität her eingeschränkt gegenüber dem, was Sie möglicherweise aus .NET kennen. Aber die wirklichen Vorteile von Windows 8 merkt man dann, wenn man eine Windows 8 Line-of-Business-Applikation für gewisse Szenarien als Store-App umsetzt. Hier sind einige Beispiele genannt auf dieser Slide. Beispielsweise, man könnte an eine Field-App denken. Das heißt, Leute, die draußen sind, direkt beim Kunden sind, müssen gewisse Geschäftsprozesse vor Ort touch-orientiert mit den neuen Hardware-Plattformen abwickeln. Für sowas würde sich eine Windows 8 App sehr gut eignen. Wir sprechen nicht davon, dass die gesamte riesengroße Line-of-Business-Applikation mit ihren gesamten Funktionalitäten als App da ist, sondern wir decken gewisse Szenarien ab. Das ist die Grundidee dahinter. Und zum besseren Überblick, damit man auch sieht, wie das in der Realität ausschaut, werden wir jetzt in den nächsten Minuten eine kleine Line-of-Business-App mit einigen typischen Herausforderungen lösen. Andi, gibst du uns einmal einen Überblick über diese Line-of-Business-Store-App?
Ja, also vielleicht einen Überblick über die Line-of-Business-Store-App, zumindest einmal einen ersten Blick auf die App, sieht man eigentlich schon in unserer Agenda, nämlich genau diesen Inventory-Manager. Das heißt, wir werden eine kleine Applikation implementieren. Das Szenario ist, ich möchte zum Beispiel die Inventur machen, das heißt, ich gehe jetzt ins Lager hinein, das kann durchaus in einem Keller sein und so weiter, also etwas, wo ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass ich dort eine Internetverbindung habe, weil wenn viel Metall und so weiter ist, das natürlich ein eigenes Thema. Wir werden dann dort schauen können, dass wir scannen, das heißt, dass wir einen Barcode scannen, dass man dann, was wir jetzt nicht umsetzen, aber dass man dann einfach zusätzlich angibt, wie viele Items von dem, was da von mir ist, haben wir jetzt eigentlich und natürlich auch das Offline-Thema. Bevor wir uns das aber jetzt im Detail anschauen, vielleicht ein kurzer Überblick, wie man entwickeln kann. Und ich glaube, das ist schon eine Stärke von der Windows 8 Plattform ist, dass wir versucht haben, möglichst das breit zu machen. Das heißt, möglichst viele Entwickler sollen ihr Know-how mitnehmen können und können jetzt aufbauend auf ihrem Wissen beginnen, diese App zu implementieren. Das heißt, wir haben eh schon das von dir kurz angesprochene API, das heißt eigentlich die Schnittstelle zum Betriebssystem namens WinAT, das so generelle Dinge drinnen hat, wie Kommunikation, wie Ausgabe, wie Zugriff auf irgendwelche Devices und so weiter. Und aufbauend auf dieses API kann ich jetzt je nachdem, welches Vorwissen ich habe, beginnen, meine App zu entwickeln. Das heißt, ich kann natürlich, wenn ich aus der Microsoft-Welt komme, weiterhin .NET verwenden. Das heißt, ich kann C# verwenden, VB.NET und kann meine Applikationen entwickeln. Ich kann aber jetzt natürlich auch in die Native-Welt kommen. Das heißt, das ist etwas, was wir sehen, dass man Native-Apps in C++ entwickelt. Das hat gewisse Vorteile, weil es einfach, wenn ich jetzt an gewisse Szenarien denke, wie zum Beispiel, ich möchte statistische Berechnungen machen oder ich habe irgendwelche bildbearbeitenden Dinge drinnen, dort kriege ich halt sehr häufig eine Library eher als C++ Native Library anstelle was anderes und ich kann das einfach mit einbinden. Und last but not least, und auch das ist, glaube ich, für viele Entwickler eine sehr gute Möglichkeit, ich kann jetzt HTML, JavaScript, CSS, also sprich den ganzen Stack, den ich eigentlich aus der Webwelt gewohnt bin, verwenden, um meine Windows Store App zu implementieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich einfach sage, okay, ich habe jetzt eine Webseite und die wird automatisch jetzt eine Line of Business App, die alle diese Features, die wir vorher erwähnt haben, bereits in sich vereint hat, sondern es heißt aber, dass ich, wenn ich kein HTML, ich kann CSS, ich kann mit JavaScript programmieren, das heißt, ich kann mich hinsetzen und kann beginnen, meine App zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes.
Andi, könnte man da die verschiedenen Technologien mischen? Es kann ja sein, dass eine gewisse Komponente besser in C++ aufgehoben wäre, während die Frontend-Entwickler mehr vertraut mit dieser CSS-HTML-JavaScript-Welt sind.
Ja, kann ich. Das ist sicher auch eine Stärke, die jetzt von der .NET-Welt für generell in die Windows-Plattform hineingerutscht ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe irgendwelche komplizierten Algorithmen, die wirklich Performance brauchen oder wo ich im Libraries verwenden möchte, oder meine Business-Developer, wenn ich es so nennen kann, wollen mit C++ entwickeln oder die tun sie leichter damit, dann kann ich diese Teile in C++ schreiben. Ungeachtet dessen kann ich das Frontend zum Beispiel in HTML und JavaScript implementieren. Und in Wirklichkeit, die Einbindung ist extrem simpel. Das heißt, das Einzige, was der JavaScript-Entwickler bekommt, ist die C++-DLL und für ihn stellt sich das so dar, als wäre das einfach eine weitere JavaScript-Library und dass die dahinter in C++ implementiert ist, ist eigentlich nur von untergeordnetem Interesse für ihn. Gut, dann schauen wir uns einmal die App an, die wir entwickeln wollen. Das heißt, dass wir nicht nur Bilder, statisches Bild davon sehen, sondern ich starte die App einfach einmal an. Das heißt, was wir jetzt haben, ist da das Bild von der App. Was ich jetzt tun kann, ist, ich kann das scannen, das heißt, ich wähle das Scannen aus, habe jetzt da einen Barcode, wir haben den etwas größer, damit man einfach sieht, dass wir wirklich einen Barcode scannen. Ich mache ein Bild von dem Barcode, sage okay, ich habe den halbwegs getroffen, das war der, den ich gern fotografieren wollte. Was wir jetzt sehen ist, dass das Ding jetzt im Hintergrund zum Webserver geht, das heißt, der hat jetzt vom Webserver die Daten geholt, der hat nachgeschaut in der Datenbank und hat jetzt gesagt, okay, das, was du da jetzt gescannt hast, ist ein Scott Scale 600.
Ein sehr schönes Mountainbike, by the way.
Ich habe mir gedacht, dass das irgendwas mit Fahrrädern zu tun hat. Für mich ist das einfach der EAN-Code 1239. Und was ich jetzt dann auch tun kann, was wir jetzt natürlich weniger sehen werden, ich kann mir jetzt auch die ganzen Daten von meiner Datenbank herunterholen. Wir werden dann sehen, wie man das macht. Das heißt, ich sage einfach Sync Products to SQLite. Das wird jetzt heruntergeholt und jetzt habe ich die Daten auch lokal auf meiner Maschine in einer Datenbank drinnen und wir könnten da jetzt weiterarbeiten.
Diese Anwendung werden wir jetzt Schritt für Schritt entwickeln. Wir haben nur einen Anwendungsrahmen vorbereitet, in den wir jetzt die einzelnen Code-Snippets einfügen werden und durchführen werden, wie man die verschiedenen Herausforderungen löst. Welche Herausforderungen lösen wir denn in dieser Anwendung?
Ja, genau. Also wir haben eh schon gehört, was so typische Anforderungen einer Line-of-Business-App sind und werden dann gleich schauen, welche wir umsetzen. Wir haben gesprochen über Authentifizierung. Das ist natürlich Active Directory, hat der Rainer schon erwähnt, und wir werden auch Active Directory verwenden. Das heißt, wir greifen auf unseren eigenen Webserver zu. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Service woanders hosten möchte, zum Beispiel in der Cloud, auf einem Azure, in Azure, dann habe ich nicht unbedingt Active Directory, könnte ich auch machen, aber dann kommen natürlich auch die Themen Federated Identity dazu.
Da muss ich aber als Azure MVP einen klaren Einwurf machen. Active Directory findet gerade seinen Weg in die Cloud. Wer es sich noch nicht angeschaut hat, ISVs und solche Line-of-Business-Applikationen im Sinne von Software as a Service bereitstellen wird, sollte unbedingt einen Blick auf Windows Azure Active Directory werfen, denn dann habe ich tatsächlich mein Active Directory in der Cloud und ich kann mich mit meinem Enterprise-Login auch bei einer Cloud-Applikation anmelden. Ich denke, das ist für die Zukunft ein sehr spannender Weg.
Ich wollte dir nur die Chance geben, dass du Azure irgendwie auch da hineinbringst.
Das musste ja sein.
Das nächste, was wir uns anschauen wollen, ist das Komponentenmodell, das wir verwenden wollen. Und der Rainer hat auf der einen Seite erwähnt, ja, WinAT ist ein eingeschränkterer Funktionsumfang als die ganze Windows-Plattform, die man vielleicht gewohnt ist. Aber es gibt so ein paar Dinge, die mir helfen, darüber hinwegzukommen und das eigentlich viel mächtiger machen. Und etwas, es gibt, wir sagen, okay, es gibt Libraries und es gibt Open-Source-Libraries, es gibt Libraries, die man zukaufen kann, die alle die Entwicklung vereinfachen. Das heißt, die machen das einfacher, dass ich meine Applikation schreibe. Nachdem es nicht immer so ganz simpel ist, diese Teile zu finden, hat es die Idee gegeben von der Community, dass man eine Webseite gründet. Okay, die Idee kommt öfters, dass man Webseiten hat, nämlich nuget.org. Und im Wesentlichen ist es eine Webseite, die verschiedenste Pakete sammelt. Das heißt, ich habe dort verschiedenste Module, verschiedenste Libraries in den richtigen Kombinationen zusammen. Das heißt, wenn eine Library eine andere Library als Voraussetzung hat in einer bestimmten Version, dann weiß NuGet, wie diese Packages zusammengebaut werden sollen. Und wie wir dann sehen werden, das Angenehme ist, ich brauche jetzt nicht irgendwo im Internet herumsuchen, wo ich meine Pakete herbekomme, sondern ich kann einfach im Visual Studio sagen, ich möchte jetzt von NuGet.org das Paket XY haben und der kümmert sich darum, dass alle Dinge, die dazu brauchen, mit diesem Paket arbeiten zu können, auf meine Maschine installiert werden. Vielleicht kurz am Rande erwähnt, man kann das auch im Unternehmen nutzen. Das heißt, dass ich einfach sage, okay, ich hoste quasi mein eigenes NuGet. Und auf diesen eigenen NuGet, damit jetzt nicht passiert, dass der Developer A verwendet jetzt von mir das jQuery in der Version XY und der andere Entwickler nimmt es in einer anderen Version und wir haben dann Probleme, wenn wir diese zwei Softwarepakete integrieren wollen.
Ich muss da wieder die Cloud erwähnen. Eine schöne Lösung in die Richtung ist auch der Service MyGet zum Beispiel. Die sind zwar in der Cloud, aber ich habe in der Cloud meinen privaten NuGet-Feed. Das ist natürlich eine tolle Lösung.
Was wir verwenden werden dort, was wir sehen werden, wir werden natürlich den Barcode-Code, also sprich den Teil, der diesen Barcode interpretiert, nicht selbst entwickeln, sondern da gibt es eigentlich eine sehr gute Library und die werden wir einfach einbinden. Der nächste Punkt, den wir auch schon kurz gesagt haben, ist Datenhaltung. Das heißt, wir werden zeigen, wie kann ich auf eine Datenbank zugreifen, beziehungsweise auf dann die Daten in der lokalen Datenbank abspeichern. Vielleicht nur kurz erwähnt, wir werden nicht explizit darauf eingehen, sehr häufig hat man die Situation, dass ich User-ID-Passwort auf der Maschine speichern will und das Passwort, wenn man so will, oder der Punkt, unter dem man das findet, es gibt das Passwort Wallet, das ermöglicht mir auf meiner lokalen Maschine eine User-ID und ein Passwort für einen User in sicherer Art und Weise abzuspeichern. Das heißt, es verwendet die Security-Features vom Windows 8, wenn ein DPM-Chip da ist, den DPM-Chip, um dort diese Daten hinein zu spielen. Und last but not least, etwas, was natürlich auch spannend ist, gerade für Line-of-Business-App. Es ist zwar super, wenn man sich überlegt, wie man App baut und wenn man dann eine App fertig hat, aber etwas, was wirklich notwendig ist, damit die App auch einen Sinn macht, ist, dass man es verteilen kann. Und die klassische Verteilungsweise, darum heißen ja auch diese Apps so, wäre eigentlich über den Windows Store. Das möchte man nur vielleicht nicht immer. Es gibt verschiedene Gründe, dass ich nicht über den Store gehen möchte, zum Beispiel, weil es wirklich eine interne App ist, wo vielleicht da sehr viel Know-how intern drin ist und ich möchte einfach nicht, dass das jede Person, die eine Windows 8 Maschine hat, runterladen kann. Und da werden wir uns dann kurz drüber unterhalten, wie kann ich diese App innerhalb von meiner Firma verteilen und das ganze Thema heißt dort Sideloading.
Wunderbar. Ich denke, jetzt haben wir 20 Minuten Zeit mit Slides und Theorie verbracht. Spätestens jetzt schauen die Entwickler schon mit den Hufen und wollen Visual Studio sehen.
Absolut.
Show me the code.
Ja.
Gut. Wir tauschen hier die Plätze. Bitte sehr.
Danke. Ja. Wir zeigen jetzt auch den Code her.
Jawohl.
Nicht nur wir sehen den Code. Dann schauen wir uns an, wie der Rainer schon gesagt hat, kurz, wir starten nicht von Scratch, das wäre eine Stunde ein bisschen ja, eng, das wäre dann sehr hektisch, sondern wir haben ein Gerüst, werden die wichtigen Teile einbauen, beziehungsweise werden das, was wir da schon haben, kurz besprechen, damit da jeder ungefähr weiß, was wir tun. Das Erste, was wir machen, ist, wir haben auch einen Service, wir haben ja gesagt, wir wollen einen Service ansprechen, und ich werde das Service einmal ganz einfach einmal hochstarten, beziehungsweise ich kann glaube ich einfach da drauf drücken. Sollte da unten der Ice Express kommen, das heißt, wir sehen, wir haben da unser Inventory Service laufen. Das läuft jetzt natürlich auf der Entwicklungsmaschine auf einem lokalen Ice Express. Und was wir sehen, da darf man sich nicht schrecken, wir verwenden Web API, wir schauen uns das nachher noch an. Und was wir eigentlich wollen, ist nicht das Root Directory, sondern wir haben eine API und wir wollen dort unsere Produkte sehen. Das heißt, wir wollen eine Liste von Produkten sehen. Und wenn ich den Return-Button habe. Und was wir sehen, wir bekommen da jetzt zurück unsere Produkte. Wir haben drei Produkte drinnen in Form von einem XML-File.
Dieses Service ist eine sogenannte Web API. Web API bedeutet, dass Sie auf den im Web üblichen Standards HTTP, JSON bzw. XML aufsetzt und damit natürlich auf praktisch allen Plattformen verfügbar ist.
Genau. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe in der Zwischenzeit, ich habe umgeschalten auf den Fiddler. Das heißt, das ist im Wesentlichen ein Tool, das im Hintergrund den ganzen HTTP-Traffic abfängt, das mir hilft, einfach zu sehen, was da über die Leitung geht. Und tatsächlich, wir sehen, wir haben hier einen HTTP-Request weggeschickt, nämlich zu unserem Localhost, zur Seite API Product, und wir haben da XML zurückbekommen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz, aber schauen wir uns ganz kurz den das RAW-Format an. Und das ist ein wichtiger Punkt, auf den wir dann gleich noch eingehen werden. Das, was wir da zurückbekommen haben, diese drei Produkte im XML-Format, haben ca. 550 Byte Länge. Ist jetzt nicht die Welt, aber wenn man denkt, drei Produkte, man hat ja unter Umständen auch mehr Produkte. Abgesehen davon, was ich jetzt noch nicht machen könnte, ich könnte es aufrufen, bekomme es zurück, muss anschließend XML parsen.
Das XML ist ja auch nicht so optimal, wenn man an einen Browser-Client zum Beispiel denken würde. Du hast gesagt, Windows 8 kann ich JavaScript programmieren, da wäre ja JSON viel netter, oder?
Genau. Schauen wir uns eigentlich an, warum uns der das da zurückgibt. Und ich schalte vielleicht um in den Composer, weil das werden wir uns dann anschauen, was wir tun müssen, damit wir von diesem Web-API anschließend JSON zurückbekommen. Und eigentlich die Wurzel des Übels oder die Wurzel des XML, wenn man es so nennen will, die XML-Fans mögen den Ausdruck verzeihen, in dem Request-Header, das heißt, wenn ich den Request zum Server schicke, gibt es ja nicht nur die Adresse natürlich, sondern da gibt es ja so etwas wie den Accept-Header. Und in diesem Accept-Header steht drinnen, wie soll der Content geliefert werden, den ich von dem Webservice gern hätte. Und da steht drinnen Text, okay. Ja, ich nehme XHTML und da hinten steht drinnen application/XML. Das heißt, wenn ich das wegnehme, weil später, wenn ich nicht über den Browser gehe, sondern aus der Applikation habe ich in der Hand, was ich setze, oder in dem Fall ist es nur viel einfacher, ich brauche einfach etwas nicht tun. Und wenn ich das Server jetzt nochmal wegschicke, das heißt, ich exekutiere diesen selben Call noch einmal, nehme nur diesen einen Header heraus, dann sehen wir in Wirklichkeit, wir kriegen gar kein XML mehr zurück, sondern wir bekommen JSON zurück. Und abgesehen davon, dass wir jetzt das JSON leichter verarbeiten können, zum Beispiel in einem JavaScript-Client, wenn wir in das RAW hineinschauen, sehen wir, dass wir gleichzeitig den Anteil dessen, was über die Leitung kommt, halbiert haben, was dann später sicher ein Vorteil ist.
Diese Web-API kann also flexibel auf die Notwendigkeit, auf die Anforderungen des Clients reagieren. Wenn es ein .NET-Client ist, der XML will, kriegt er XML. Wenn es ein JavaScript-Client ist, dann bekommt er eben JSON.
Genau. Schauen wir uns nur vielleicht kurz an, was wir getan haben. Im Wesentlichen ist dieses Web-API einfach eine der Möglichkeiten, die man mit ASP.NET MVC umsetzen kann. Das heißt, in Wirklichkeit, wir haben einen Product-Controller. In diesem Controller habe ich einfach definiert meine Get-Funktion, beziehungsweise wir haben eine zweite Get-Funktion, die aufgerufen wird eben mit diesem Product, die einen Parameter übergibt, nämlich wenn wir dann wirklich den Barcode gelesen haben, wollen wir nicht alle Produkte, um dann das eine herauszufinden, sondern da übergeben wir den EAN-Code an dieses Webservice, um gleich die Informationen zurückzubekommen. Product, den Namen selbst haben wir da oben, wir haben den Product Controller. Natürlich in Wirklichkeit wird es dann vorn verdrahtet in einen File, aber grundsätzlich ist das in etwa der Mechanismus, wie man das umsetzt. Ja, wir haben eine zweite, einfach eine Products-Klasse, die nichts anderes ist, es quasi der Datencontainer für ein Produkt.
Unser Data Transfer Object, wenn man so will.
Genau. Gut, was eigentlich das Spannendere ist, schauen wir uns die Applikation an, wie die App jetzt implementiert ist. Das heißt, wir haben da drüber die Inventory-App. Die ist jetzt relativ simpel, also ich habe es da im Hintergrund laufen. Das heißt, wir haben so das Server UI, wie ich zuerst schon hergezeigt habe, bei der ganzen App. Wir können da jetzt auf Scan klicken, dann sagt sie, okay, hier gehört etwas Scan-Logik hinein. Oder ich kann auch sagen, Sync Products to SQLite. Auch da bekomme ich eine Message-Box. Das heißt, das ist das, was wir jetzt im Weiteren einbauen wollen.
Wir müssen vielleicht darauf hinweisen, dass wir uns hier entschieden haben, diesen Applikationsrahmen und unser Beispiel in C# zu entwickeln. Aber es wäre selbstverständlich denkbar, genau das gleiche UI und die gleiche Funktionalität mit einem JavaScript-basierenden Client umzusetzen. Das war eine Entscheidung, die wir aufgrund der Kürze der Zeit treffen mussten, deshalb nur in einer Sprache.
Genau. Oder wir hätten auch in C++ das Ganze machen können.
Natürlich.
Gut, dann schauen wir einfach einmal hinein, was wir gemacht haben, ist denn, wir haben diesen Client in Model View, View Model Architektur implementiert. Das heißt, das Ganze kommt vom Model View Controller Paradigma, wurde dann erweitert auf Model View Presenter und wie gesammelt, also das heißt eigentlich im Wesentlichen, wie WPF designed worden ist, aufgrund der Features, die da drinnen sind, aufgrund der Features, die in XAML implementiert worden sind, wurde das dann ein bisschen verändert und das ist jetzt dieses Model View, View Model Prinzip. Im Wesentlichen geht es darum, dass man wirklich Separation of Concerns betreibt. Das heißt, dass man sagt, man trennt die unterschiedlichen Aufgaben, die Applikation hat. Das heißt, es gibt auf der einen Seite den Teil der Applikation, die das UI implementiert, das User Interface. Auf der anderen Seite, wenn man so möchte, hat man die Business-Objekte, das Model, das man in der Hand hat. Und dass die Dinge optimal zusammenpassen, weil sonst hat man ja eigentlich indirekt immer Abhängigkeit, weil dann muss das Model immer genauso formatieren, wie das die View hätte, oder man implementiert das in der View, hat man dieses View-Model dazwischen eingeführt. Das ist so eine Art Stecker, ist für mich, glaube ich, ein sehr gutes, wenn man in andere Länder fährt, braucht man einen Zwischenstecker, und das ist so in etwa dieses View-Model. Was hat das für einen Vorteil? Das ist auch etwas, man kann das jetzt sehr pragmatisch sehen. Manche Leute sagen, so macht man heute Applikation. Das ist für mich meistens ein Grund zu sagen, gut, wenn man es so macht, mach sie anders. Es hat aber sehr wohl sehr konkrete Ziele, die man hat. Also im Wesentlichen aus meiner Sicht gibt es zwei Dinge, die man damit wirklich gut erreichen kann. Das erste ist, dadurch, dass ich das wirklich trenne, habe ich die Möglichkeit, dass auf der einen Seite zum Beispiel ein Designer schon an der View arbeiten kann, ohne dass er unbedingt jetzt meine Teile braucht und hinten meine Business-Logik braucht. Und das Zweite, was man nicht unterschätzen darf, die Testbarkeit wird massiv erhöht. Das heißt, man versucht einfach, diesen View-Teil so schlank wie möglich zu machen. Man kann heute natürlich auch User-Interface testen, aber typischerweise ist User-Interface testen um einiges komplizierter als unter Anführungszeichen normale Klassen zu testen. Darum trennt man das ganz gerne, weil dann kann man diese Dinge im Hintergrund testen. Und gerade wenn man jetzt wirklich denkt, eine professionelle Umgebung, wo ich vielleicht im Hintergrund einen Team Foundation Server habe, wo am Server irgendwo in der Cloud das Projekt gebildet wird, dort ist natürlich wirklich mit UX etwas schwierig und so kann ich diese ganzen Tests dort hinten haben. Das heißt, was wir jetzt haben, ist, wir haben im Wesentlichen unsere View, das Page View Model und etwas, was man sieht, ist, dass das sehr schlank im Code behind hat. Also mit
praktisch gar nichts drinnen.
Fast Kleinigkeiten, nix. Ja. Eine Kleinigkeit drinnen, die man wegen einer anderen, sauberen Implementierung drinnen haben, sonst kriegt man die auch weg. Das heißt, man könnte da, ich komme dann nachher noch kurz drauf zurück.
Andi, eine Frage nur. Jetzt machen wir da MVVM. Jetzt haben sicher viele Zuhörer schon von Frameworks gehört in diese Richtung. Nutzen wir an dieser Stelle ein Framework wie MVVM Lite oder ähnliche Dinge?
Nein, also wir nutzen es nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach eine Showcase, sage ich jetzt, eine Implementierung haben. Das heißt, dass man sieht, was da wirklich dahinter ist. dass das auch nicht mystisch ist oder so. Natürlich wird man jetzt bei einer realen App, macht es natürlich durchaus Sinn, dass man eines der bestehenden Frameworks verwendet. Was dort wieder spannend ist, ist, dass man sich im Vorfeld überlegt, was möchte ich eigentlich? Ja, also zum Beispiel der Klassiker, den man sich oft überlegen wird, ich hätte ganz gerne eine App, die sowohl auf Windows 8 als auch auf dem Windows Phone 8 funktioniert. Und dann muss ich zum Beispiel bei den Frameworks darauf achten, dass ich ein Framework nehme, das auf beiden Plattformen zur Verfügung steht. Zum Beispiel das Framework, was mir am besten gefällt bei Windows 8, gibt es noch nicht für Windows Phone.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Es gibt hier auf dem Microsoft.de eine eigene Session, wo es darum geht, wie man mit einer Source-Code-Basis für Phone 8 und Windows 8 entwickelt. Und für diejenigen, die das interessiert, dieses Thema mehr Plattformen mit einer Source-Code-Basis und MVVM abdecken, die sollten vielleicht einen Blick auf die Aufzeichnung oder direkt live in die Session reingehen.
Absolut. Gut. Dann schauen wir uns ganz kurz das Model, das ist ungefähr gleich spannend wie auf der Serverseite. Das heißt, wenn man beide Seiten in der Hand hat und selbst entwickelt und wenn man es entschlossen hat, dass man beide Seiten mit derselben Technologie entwickelt, hat man durchaus gute Chancen, dass man das vielleicht sogar das selbe Modell, also denselben Source auf beiden Seiten verwendet. Wir beschäftigen uns jetzt im Weiteren eigentlich mit dem Mainpage. Das heißt, wir gehen in Mainpage in das View-Model hinein und dort ist eigentlich die ganze oder sehr viel von dieser Bindelogik drinnen und wir werden auch dort unsere weitere Logik hineinbauen. Schauen wir uns vielleicht noch zwei Dinge an, auf die ich hinweisen möchte. Und so, ich habe gesagt, die Idee von dieser Architektur ist, dass man wirklich zwischen dem Model, dem View-Model und der View wirklich eine saubere Trennung hat. Das heißt, es sollte wirklich möglich sein, die View im Prinzip komplett umzubauen, ohne dass deshalb das View-Model sich ändern muss. Das heißt, was wir dort gemacht haben, ist, typischerweise möchte er jetzt, wenn zum Beispiel jemand auf einen Button klickt, dann muss natürlich irgendwas passieren. Das heißt, das wird in einer Methode im View-Model ausgeführt. Das will man auch nicht so eng aneinander koppeln, sondern etwas, was sich da sehr bewährt hat, ist, dass man sogenanntes Command-Pattern verwendet. Wir haben da dieses Delegate-Command implementiert. Wenn ihr das zumacht, das implementiert Can execute als Methode, das heißt, es sagt, kann dieses Kommando gerade ausgeführt werden? Weil möglicherweise läuft ja gerade im Hintergrund eine Verarbeitung, die länger dauert und ich möchte jetzt nicht, dass im Vordergrund der User nervös sitzt und da drauf klickt, mit dem Ergebnis möglicherweise, dass wenn wir dann jedes Mal diesen Call wegschicken, dann kriegt er endlich seine Daten, beginnt zu lesen, dann werden sie refreshed, wer die Daten neu bekommt und so weiter. Wir haben dann die Methode execute, die wirklich dieses Kommando ausführt, das heißt, das ist die, die aufgerufen wird. Und wir haben dann noch Raise Execute Change, das heißt, wir teilen, das ist quasi dieser Standardmechanismus über Events. Das ist die einzige Verbindung, wo quasi das View-Model der View mitteilt und sagt, hey, dieser Parameter Execute Change, das hat sich gerade verändert. Wir verwenden das da im Speziellen dazu, dass immer, wenn jetzt ein Call im Hintergrund auf unser Webservice ist, dass man in Wirklichkeit diese zwei Buttons, die man gesehen hat, dass man die disablen, damit eben der User nicht mehrmals drauf klicken kann.
Für die Zuseher, die Erfahrung haben im Umgang mit Dingen wie WPF oder Silverlight oder Frameworks wie Prism beispielsweise, für die wird das sehr bekannt aussehen. Das sind nämlich genau das gleiche iCommand, das wir von dort kennen. Und das ist ein wichtiges Takeaway aus dieser Session, falls Sie sich noch nicht mit Windows Store Apps beschäftigt haben. Das bestehende Wissen in Sachen XAML, in Sachen Data Binding, in Sachen MVVM, in Sachen Konzepte aus Prism und Ähnliches kann ich mitnehmen und genauso hier nutzen. Dieses Mitnehmen von Wissen, Aufbauen auf bestehenden Erfahrungen ist ein entscheidender Faktor, der es relativ einfach macht, Line-of-Business-Apps für gewisse Szenarien hier in diesen Store-Apps umzubauen.
Genau. Und auch Kleinigkeiten, bevor wir dann unseren Code erweitern. Etwas, was man immer wieder sieht, ist, das View-Model triggert irgendwas, ruft irgendein Service auf, da kommt irgendein Fehler zurück oder ähnliche Dinge. Und das View-Model möchte jetzt einfach, hat das innere Bedürfnis, diesen Fehler mitzuteilen. Ja. Das Problem dabei ist, das View-Model hat aber nicht die Möglichkeit oder sollte nicht die Möglichkeit haben. Also manchmal passiert es dann, dass man in den View-Models drinnen einen Code sieht, diese Message-Box zeige ich doch an. Das mag vielleicht jetzt so nicht so ein Problem sein, aber spätestens, wenn ich dann auf einen Server Testläufe mache, der Server sieht dann die Messagebox, aber er fängt halt nicht sehr viel damit an. Das heißt, was wir jetzt da eingebaut haben, ist, dass wir, und das ist, wenn man sieht, im Main Page View Model, wo das instanziert wird, im Konstruktor, gibt es einen Parameter, nämlich ein Delegate Message Box Service. Das heißt, ich gehe jetzt her und sage, okay, das View Model bekommt jetzt übergeben, diesen Delegate, und wenn jetzt das View Model irgendwas dem User mitteilen möchte, dann kannst du dieses Message Box Service verwenden. Das heißt, sagt Messagebox Service, welchen Text ich auch immer anzeigen möchte. Nichtsdestotrotz, die View, beziehungsweise der, der dieses View Model instanziert hat, hat in der Hand, was da passiert. Und das ist in Wirklichkeit genau der Grund, warum wir das im Code Behind instanzieren, weil wir sehen, wir instanzieren da das Main Page View Model. Und da übergehen wir einfach und wir sagen wirklich, okay, wenn diese Message, dieses Messagebox Service aufgerufen wird, dann zeigen wir wirklich eine Messagebox an.
Das zentrale Takeaway ist hier, aufpassen beim Entwickeln von View Models. View Models haben keine View, haben keine Interaktion mit dem UI. Das rutscht immer wieder mal rein, wie es das du gesagt hast. Natürlich haben wir hier eine sehr einfache Implementierung in dem Szenario gewählt. Vielleicht kennen Sie mächtigere Dinge wie Behaviors oder Interfaces, die hier übergeben werden. Selbstverständlich wird es in der Praxis in größeren Beispielen oder in größeren Anwendungen auch komplexer, aber das Prinzip möchten wir hier erklären und das sieht man an diesem Delegate, glaube ich, ganz gut.
Das heißt, eigentlich sind View-Models ziemlich arm. Die dürfen nicht mit der Datenbank reden, die dürfen nicht mit dem User reden, die sind überhaupt...
Das musst du anders sehen. Die dürfen alles delegieren und haben jemanden, der sich um diese niederen Tätigkeiten kümmert.
So ist noch nicht betrachtet. Gut, dann schauen wir an und wir werden jetzt in unserer Applikation einfach erweitern. Und das Erste, was wir tun werden, wir werden uns um diesen Barcode-Scannern kümmern. Das heißt, wie ich schon kurz erwähnt habe, wir verwenden einfach NuGet. Das heißt, was ich mache, ich gehe einfach in meine Solution, in das Inventory-App, sage References und wir sehen, da drinnen gibt es diesen Manage NuGet Packages. Und wenn ich da jetzt draufklicke, schaut es sehr ähnlich aus, als wenn ich eine normale Referenz hinzufüge, also eine Referenz auf ein Assembly, was bereits auf meiner Maschine ist. Wir sehen nur, dass er da im Hintergrund ein bisschen sucht. Und ich könnte jetzt, bekomme jetzt die Liste aller NuGet-Packages. Das ist nicht nur für C-Sharp interessant, sondern es gibt C-Sharp, also .NET NuGet-Packages. Es gibt aber eine große Anzahl von Packages, zum Beispiel, wenn ich mit JavaScript entwickle, so viel zufällig ist eines das erste, was angezeigt wird, das jQuery Package, was jetzt in C-Sharp nicht wirklich hilfreich ist.
Welches wirst du da verwenden für Barcode Scanning?
Ich werde überhaupt, also von denen, die wir da jetzt gesehen haben, werde ich gar keins verwenden, sondern es gibt eines, das heißt Xing.
Nein, Zxing. Zxing. Ich merke es immer so, Zxing wie Zebra Crossing, Zebra Barcode, leicht zu merken.
Ja. Da unten sieht man sogar Zebra, aber wir nehmen trotzdem das zxing.net. Und ich sage jetzt einfach Install und was jetzt im Hintergrund passiert ist, dass jetzt von dieser Webseite alles heruntergeladen wird, was ich brauche. Aber was man jetzt sieht, ist, sobald ich das implementiert habe, da unten gibt es bei jedem Projekt gibt's dieses Packages-Config, das war vorher leer. Das ist ja bitte zu glauben, hätte ich mir ein Herz sein. Und was man jetzt aber sieht ist, okay, wir haben jetzt verwenden dieses Package zxing.net in der Version 0.10.0.0 und Target Framework ist für Windows. Das ist relativ gut, weil das wollen wir verwenden. Gut, das heißt, das kann man jetzt einmal heruntergeladen. Der Grund, warum das so dauert, vielleicht ist, das mag der eine oder der andere jetzt den Eindruck gewonnen haben, okay, da liegen jetzt halt so eine Handvoll Pakete drauf. Bis letzte Mal nachgeschaut und da waren so ein bisschen über 11.000 Packages, die auf dieser Webseite drauf sind. Also das ist schon durchaus eine interessante Anlaufstelle für Entwickler und vielleicht bevor man was Komplexes selbst umsetzt, macht es durchaus Sinn, dass man dort hineingreift. So, wir haben jetzt da diesen On-Scan-Händler und da ist genau da, wo wir dieses Messagebox-Service aufrufen. Dann machen wir genau das, was da dieses Messagebox-Service verwendet. Und bauen dort diese Logik ein. Das Schöne ist, ich baue die Logik insoweit ein, indem ich einfach ein Snippet hineinnehme. Das ist vielleicht auch Learning, wenn man schon den Code einmal geschrieben hat und formatiert ihn, dann tut man es leichter. Nein, es ist aber jetzt nicht so Rocket Science. Was ich da sehe, ist zwei Dinge. Hier den Barcode Reader, das heißt, was ich natürlich, es hilft mir nicht nur, wenn ich das Paket herunterlade, sondern ich brauche auch oben das Using, dass er das Zxing mit einbaut. Und was wir auch sehen ist, er hat mir ein Paket nicht heruntergeladen, das gibt es aber zum Glück auch auf NuGet, nämlich die Writable Bitmap.
Die ist Voraussetzung für diese Komponente, damit man es in WinRT gut verwenden kann. Aber auch das wurde paketiert in ein NuGet. Das installieren wir. Das ist das Angenehme an NuGet, dass wir hier das alles dann zusammengefasst haben mit diesem packages.config. Es ist auch nicht notwendig, dass man die heruntergeladenen Packages mit eincheckt. Man kann, muss aber nicht. Man kann das jeweils über NuGet install, sie dann wieder die aktuellen Versionen holen, die man will.
Was man auch generell sagen kann, das ist jetzt dann Geschmackssache, wie man es tut. Man kann bei den Parametern einstellen, dass ich möchte, immer wenn ich kompiliere, dass er schaut, gibt es die Library in einer neuen Version oder gibt es nicht. Da bin ich wirklich drauf gekommen, das ist Geschmackssache. Manche Entwickler wollen so, manche nicht. Ich habe das bei mir zum Beispiel abgedreht, weil es mir sonst theoretisch natürlich passieren könnte, was das, was ich heute kompilieren kann, lasst sie morgen nicht kompilieren, das beunruhigt mich. Andere Entwickler sagen, das wird nicht passieren und sie wollen das haben und wenn es eine neuere Version gibt, ist die besser als die vorige. Das ist wirklich, was man sich überlegen muss. Schauen wir uns jetzt kurz den Code an, den ich da so einfach hineingezogen habe. Das heißt, wir verwenden einfach einen Teil von der WinRT, nämlich das Camera Capture UI. Das ist nichts anderes, als wieder, ich kann das Bild aufnehmen. Da ist nichts Kryptisches dahinter. Das Einzige, was ich sage, okay, ich möchte gerne ein Foto haben und nicht ein Video. Deshalb, das ist... Und mit dieser Zeile Code, und da sieht man schon, dass WinRT mächtigere Dinge hat. Das ist alles, was notwendig ist, damit ich ein Foto aufnehme. Das heißt, das Ganze, wenn wir zuerst gesehen haben, diesen Bild, diesen Schirm, mit ich mache das Foto, ich kann das Foto beschneiden, ich kann anschließend sagen, das wäre es jetzt. Alles ist diese eine Zeile Code.
Ich glaube, da muss man auch vielleicht Metakommunikation kurz betreiben. Wir zeigen hier nur her, wie man auf die Kamera zugreift. Aber man denke an die Anwendungsmöglichkeiten von Line-of-Business-Apps in Sachen Sensorik mit Location, mit GPS-Integration und ähnlichen Dingen. Ich glaube, da sind die Anwendungsmöglichkeiten gerade im Line-of-Business-Umfeld sehr vielfältig.
Genau. Dann, wenn jetzt da was zurückkommt, das heißt, wenn man der jetzt Storage-File, das ist das Format, das er zurückbekommt von der Kamera, wenn es ein File gibt, schreibe das einfach in die Writable Bitmap, weil ich brauche dieses Bitmap und anschließend übergebe ich das dem Barcode-Reader und der dekodiert diesen Barcode. Ich mache jetzt da mal einen Breakpoint, das heißt, wir werden dann da später auch diesen Web-Request, das heißt, wir machen jetzt einmal nur Bipod und sollte dann freundlicherweise einen Breakpoint mehr genehmigen. Okay, ich mache jedes Mal, ich versuche jedes Mal Breakpoints auf Kommentare zu setzen. Der Rainer lacht, das passiert mir öfters. Ich kommentiere deshalb meinen Code weniger, damit ich nicht die Breakpoints falsch setzen kann. Was man jetzt macht ist, ich starte das Ganze. Wichtiger Punkt noch, wir müssen im App-Manifest eintragen, dass ich bei den Capabilities, dass ich Webcam-Zugriff zulasse, sonst funktioniert es nicht. Ich starte das Ganze, um zu zeigen, dass das Café ist. Ja, wir wollen die Webcam verwenden. Ich mache ein Foto in etwa von mir.
Du hast aber keinen Barcode auf der Stirn.
Nein, und das sagt da die Library ganz klipp und klar, kein Barcode. Wenn sie mit der Maske reden sollen vielleicht, wenn man uns die Barcode geschminkt hätte, hätte es funktioniert.
Oder ein Zebra organisieren.
Ja, wäre eine Variante. Das heißt, wir sind Scan, jetzt nehme ich tatsächlich einen Barcode. Sagt, das ist okay. Lauf jetzt da hinein, wir haben unseren Breakpoint gesetzt und sieh da, der Breakpoint wird dann aufgeführt, wenn dieser Barcode erkannt worden ist. Das heißt, wir wissen jetzt, dass wir einen EAN-String haben, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wenn Sie uns jetzt glauben, dass wir da nicht gefegt haben, das ist genau das, was da auf unserem Barcode unten draufsteht.
Es war also gar nicht so schwierig, diese Komponente einzubauen. Wir können jetzt Barcodes lesen, nur wir kommunizieren noch nicht mit unserem Service.
Genau. Und nachdem ich schon zuerst gesagt habe, nachdem der Rainer für Azure und für Web-Services zuständig ist,
tauschen wir jetzt noch einmal die Plätze. Und wir werden jetzt die nächsten 5 bis 10 Minuten noch zwei Erweiterungen zu unserem Code hinzufügen. Und zwar werden wir das Service erstmal aufrufen, klar, aber wir wollen es über Windows-Authentifizierung absichern. Das heißt, wir wollen sicherstellen, dass nur mit Windows-Authentifizierung, mit angemeldet sein in der Domäne der Zugriff auf dieses Service möglich sein wird. Und dann schauen wir uns noch abschließend ganz kurz das Thema Offline-Datenspeicherung und Synchronisierung an. Gehen wir den ersten Schritt und fügen wir an dieser Stelle, wo hier steht Add Web Request hier, ein Code-Snippet ein, das den HTTP-Request macht. Formatieren wir das Ganze und machen wir es etwas größer. Was wir hier sehen, ist, dass ein ganz normaler HTTP-Web-Request gemacht wird auf diese URI, die der Andi vorher schon hergezeigt hat. Und an dieser Stelle geben wir jetzt die Credentials des angemeldeten Benutzers auf unserer Windows 8-Box weiter. Ein wichtiger Hinweis ist hier wiederum im Manifest, müssen wir Enterprise Authentication anhaken, damit der Windows 8-Rechner in der Domäne auch die Credentials wirklich weitergibt. Die Service-Schicht ist im Moment mit anonymem Request aufrufbar. Probieren wir das einmal. Ich werde hier diese URI herauskopieren, werde noch einmal unsere App starten und zurück in Fiddler wechseln, Composer. Die URI steht hier noch herinnen. Wir haben den Request hier herinnen. Ich kann das nochmal ausprobieren. Funktioniert wunderbar. Wir bekommen ein Ergebnis zurück. Allerdings mache ich es jetzt noch ein wenig einfacher und schreibe hier nur rein accept application/json. Das ist jetzt der einfachste Request, der mir jetzt mal so einfällt. Es ist ein sehr einfacher Request. Man sieht hier ohne Authentication Header. Und jetzt würde ich gerne dieses Service absichern. Und das ist natürlich auf der Serverseite eine Kleinigkeit. Wir gehen in unser web.config und schalten hier anonymen Zugriff aus und Windows Authentication ein. Und der letzte Punkt ist, dass wir noch sicherstellen, genau hier, dass unser Web-API auch nur dann aufrufbar ist, wenn der Benutzer authentifiziert ist. Wenn wir hier reingehen, dann setze ich hier jetzt mal einen Breakpoint und ich starte diese Applikation nochmal. Fiddler. Und ich wiederhole den entsprechenden Request. Und was wir jetzt hier sehen, ist ein 401er-Fehler, denn jetzt können wir unser Service nicht mehr aufrufen. Wenn ich allerdings diese URI über den Browser aktiviere, schauen wir mal, dann haben wir hier jetzt den Breakpoint und durch unsere Änderung, ich habe hier das entsprechende Watch-Window schon vorbereitet, sehen wir, dass der Benutzer hier die Windows-Authentifizierung na klar vom Browser weitergegeben bekommen hat. Im Browser funktioniert es und jetzt schauen wir, ob das auch mit der Windows 8-App funktioniert. Die läuft ja hier schon. Ich gehe auf Scan. Der Breakpoint ist noch gesetzt. Scannen wir den Barcode, klicken wir auf OK und schauen wir, ja, der EAN-String wurde wieder aktiviert. Ich gehe jetzt weiter. Dieses Mal kam der Web-Request nicht vom Browser, sondern er kam aus unserer Web-Applikation über HTTP-Web-Request und trotzdem sehen wir hier, dass unser Benutzer Soft-Arch R-Stropek erkannt wurde. Ich kann hier reinschauen, ich sehe die verschiedenen Claims, die hier zugeordnet sind, mit denen ich dann entsprechend autorisieren kann, auf die ich zugreifen kann, die ich auswerten kann zur Beantwortung der Anfrage. In unserem Fall geben wir das Ergebnis zurück und wir sehen, Scott Scale konnte korrekt abgefragt werden. Jetzt haben wir unser Service gesichert, wir haben unsere Windows 8 App mit Active Directory integriert und haben damit ein durchgängiges Sicherheitskonzept, das im Unternehmen intern mit Active Directory sehr gut funktioniert.
Vielleicht nur ein kleiner Hinweis oder noch einmal hervorheben. Das schaut sehr einfach aus, man hat schnell das Web-Config geändert und man hat dieses eine Attribut im Webservice gesetzt. Wie gesagt, wichtiger Punkt ist, man muss einfach dann oben auch das im App-Manifest setzen, weil auch wenn man alles richtig ausfüllt, man kriegt da keine Fehlermeldung und so, es wird einfach nicht getan. Und ähnlich wie relativ häufig verzweifelt versucht, Breakpoints auf Kommentare zu setzen, man vergisst es einfach gerne, vor allem wenn man dann in der Nacht entwickelt und so ab Mitternacht wird es dann manchmal. Also daran denken, App Manifest, Enterprise Authentication, das ist genau der Punkt, den man setzen muss.
Der zweite Punkt, den wir noch ansprechen möchten, außer Authentifizierung und Service, ist das Thema lokale Datenhaltung. In .NET-Applikationen, WPF beispielsweise, kann ich ganz einfach auf Datenbanken zugreifen. Ich kann mal lokal zum Beispiel LocalDB installieren oder einen lokalen SQL-Server und mit ADO.NET drauf zugreifen. Bei Windows 8 Store Apps gibt es kein ADO.NET. Da spitzt es leider nicht. Aus diesem Grund brauche ich eine andere Datenbank, falls ich meine Daten lokal speichern möchte und trotzdem auf so etwas wie SQL nicht verzichten will. Es hat sich in den letzten Monaten eigentlich ein Datenbanksystem hier durchgesetzt für Windows 8 Store-Apps und das ist SQLite. Und ich werde jetzt mal herzeigen, wie man SQLite einbindet und wie einfach es dann ist, von unserer Windows 8 App aus dem Service die Produktdaten lokal zu replizieren, damit lokale Verarbeitung möglich wäre. Wir brauchen zwei Dinge. Punkt 1, wir müssen mit AddReference die Laufzeitumgebung für SQLite und nachdem SQLite auf C++ aufsetzt, auch für die Visual C++ Runtime hinzufügen. Das ist schnell gemacht. Und das zweite, was wir brauchen, damit wir auf SQLite wirklich zugreifen können, ist wiederum ein NuGet-Package. Wir gehen dafür auf Managed NuGet-Package und suchen diesmal nämlich genau unser SQLite NuGet-Package. Und zwar dieses SQLite.net. Und da sieht man etwas, was vielleicht dem einen oder anderen noch nicht bewusst ist, was NuGet ebenfalls kann. NuGet kann nicht nur Referenzen hinzufügen, sondern wie wir hier beispielsweise sehen, auch Source-Code-Dateien in das Projekt einfügen. Es kann Properties ändern, im Hintergrund laufen PowerShell-Scripts, die im Prinzip alles mit dem Projekt machen können, was notwendig ist, damit das Package richtig und gut funktioniert.
Das heißt vielleicht noch kurz, um aber jetzt auf diese zwei Referenzen, also wenn ich jetzt nur Visual Studio installiert habe, wäre ich die zwei Referenzen, also das heißt die Referenz auf C++ finde ich, aber nicht die auf SQLite, auf die DLL. Das heißt, damit du die siehst, muss ich vorher von der SQLite Webpage den Installer für Windows laufen lassen. Die bekomme ich dann einige DLLs plus ein paar andere Dinge, die ich verwenden kann, wenn ich jetzt von einer Desktop-Applikation auf SQLite zugreifen möchte und dann dieses NuGet-Package.
So ist es. Der Rest ist so einfach, dass es einfacher schon fast nicht mehr geht. Ich habe das Snippet vorbereitet und werde es natürlich Schritt für Schritt kurz erläutern. Ups, das war nicht gewollt. Einen Augenblick. Hier sehen wir, jetzt habe ich es noch formatiert und ich mache es etwas größer. Was wir hier sehen, ist, wir suchen uns für die aktuelle Applikation einen lokalen Ordner, in dem wir diese Datenbank ablegen können. Und ich werde hier mal einen Breakpoint setzen, damit wir uns diesen Pfad auch ansehen. Dann legen wir lokal auf der SQLite-Datenbank, da reicht eine einzige Zeile Code, um uns dorthin zu verbinden. Hier legen wir lokal eine Tabelle an, löschen sie, falls sie schon existiert, verwenden unseren Web-Request wieder mit Authentifizierung, um uns alle Produkte vom Server zu holen und speichern diese Produkte dann in unserer lokalen SQLite-Datenbank. Ich führe diese App jetzt wieder aus, der Breakpoint ist gesetzt und dieses Mal klicke ich nicht auf Scan, sondern auf Sync Products. Klick. Wir sind hier drinnen und hier sehen wir unseren DB-Path, der steckt irgendwo im App-Data-Verzeichnis und da ich dann herzeigen möchte, dass das auch wirklich funktioniert, werde ich diesen Pfad jetzt mal in die Zwischenablage kopieren und das Programm noch ein kleines Stückchen weiterlaufen lassen. Die Produkttabelle wurde angelegt, er macht jetzt den Web-Request, wir sehen, wir treffen wieder unsere Service-Schicht. Kehren wir wieder zurück, ich gehe hier rein, lasse das weiterlaufen und zurückbekommen haben wir den Response Stream und hier verwenden wir in diesem Fall den Data Contact JSON Serializer, um daraus eine Liste von Produkten zu machen. Diese Produkte fügen wir dann mit einer einzigen Zeile in unsere lokale Datenbank ein und jetzt werfen wir mal einen Blick auf diese SQLite Datenbank, die lokal liegt. Ich habe dafür den SQLite Administrator bei mir geöffnet und werde hier auf Database Open mit dem Pfad, den ich in der Zwischenablage noch drinnen habe, die SQLite-Datenbank aufmachen. Und hier sehen wir schon unsere lokal angelegte Tabelle, auf die wir dann offline zugreifen können. Und lassen Sie uns hier noch eine kleine Abfrage machen. Product. Führen wir aus. Und hier sehen wir, der erste Datensatz ist eingefügt. Ich lasse den Rest der Applikation durchlaufen. Ist getan und wenn ich jetzt diese Query nochmal ausführe, dann haben wir alle unsere drei Mountainbikes in diesem Fall in der lokalen Datenbank. Jetzt steht nichts mehr im Weg, dass wir eine Offline-Variante unserer Applikation bauen. Wir könnten beim Scannen auf die Offline-Datenbank zugreifen und dann würde diese Applikation auch im Keller ohne WLAN und ohne UMTS funktionieren.
Sehr cool.
Damit haben wir mal die Demo durchgespielt und dann schließen wir vielleicht noch mit ein paar Slides zu letzten wichtigen Themen, nämlich Deployment und fassen dann das Ganze zusammen.
Genau. Ja, wie schon erwähnt, natürlich kann ich jetzt auch solche Applikationen über den Public Store verteilen, und das mag für den einen oder den anderen ISV, also unabhängigen Softwarehersteller, durchaus eine Idee sein. Also wenn ich mir zum Beispiel, wenn Sie sich erinnern, das Beispiel, was ich am Anfang hergezeigt habe, SAP, die App ist im Store drinnen. Und das, was die aber dort machen, ist Folgendes: Wenn ich jetzt der SAP habe bei mir zu Hause im Unternehmen eingesetzt, dann brauche ich einfach nur die Zugangsdaten eintragen und bin direkt auf meinem Live-System. Was ich dort auch tun kann, ich habe auf meiner Maschine nicht ein volles ERP drauf laufen, sondern was die dann machen ist, wenn ich das nicht habe, kann ich zumindest mit Demo-Daten spielen und kann mir anschauen, wie wäre denn das, wenn ich dieses System dahinter hätte. Das heißt, was dort gemacht wird, ist nicht nur, dass es die App gibt, sondern dort wird die App über den Public Store auch verwendet, um eigentlich Marketing für die App zu betreiben, beziehungsweise für meine dahinterliegende Lösung zu betreiben. Und wenn das jetzt jemand gefällt, na, vielleicht sagt er dann, hey, super, das schaut doch durchaus spannend aus, ich will auch das dahinterliegende System in meinem Unternehmen einsetzen.
Das heißt, Andi, es ist für ISVs ein gültiges Geschäftsmodell, wenn man sagt, ich gebe die App im Store kostenfrei her, aber Anwender wirklich in der Produktion nutzen können sie nur, wenn sie mein großes Backend haben, das sie möglicherweise dann getrennt davon verkaufen.
Absolut, absolut. Okay. Interessant. Was Weites, was man jetzt macht, aber manchmal möchte man Applikationen nicht jetzt im Store haben, aus verschiedenen Gründen. Ich möchte es nicht über den Publishing-Prozess haben. Es gibt auch manche Unternehmen, die sagen schlicht und ergreifend, wir wollen auch nicht, dass unser Mitbewerb weiß, dass wir für diese und diese Thematik eine App haben. Das heißt, wir wollen einfach das überhaupt nicht bekannt geben. Auch da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, was man im Wesentlichen machen muss, ist, man muss seine Maschine Sideloading enablen. Das heißt, die muss Sideloading ermöglichen. Und was ich jetzt dann machen kann, ist, dass ich die Apps auf verschiedenen Mechanismen dann draufbringe. Ich kann eine bestehende Softwareverteilung verwenden. Ich kann SCCM verteilen. In letzter Konsequenz, die simpelste Variante, sowas zu machen, ist, ich würde zum Beispiel eine Webseite machen, wo ich einfach PowerShell-Skripts drauf hoste. Der User geht dorthin, klickt drauf und macht es.
Was sind jetzt die Voraussetzungen, dass man
Seiten... Es gibt eine Reihe von Voraussetzungen. Was ich auch noch sagen möchte, es gibt einen Vortrag auf dem Microsoft Day, der sich explizit mit diesen Themen, wie das im Detail funktioniert, beschäftigt.
Das heißt, wir geben da nur einen groben Überblick.
Wir geben nur einen groben Überblick, sagen, es ist absolut möglich, also da braucht man nicht irgendwelche Tricks oder sonst was. Das ist ein Mechanismus, der möglich ist. Wie schaltet man jetzt ein Device frei für Sideloading? Naja, sobald ihr Windows 8 Enterprise habt und das ein Mitglied einer Domäne ist, damit ist das automatisch freigegeben. Das heißt, in Wirklichkeit, es wird ein Registry Key gesetzt, soll sein, aber das ist mit Group Policies ja nicht so ein großes Thema. Wenn ich aus irgendwelchen Gründen jetzt Windows 8 Enterprise Maschinen habe und kein Domain-Mitglied bin oder Windows 8 Pro oder Windows AT, also die ARM-Version von Windows habe, dann ist ein Sideload Key erforderlich. Das heißt, den kann ich im Volumen-Packages zu Paketen von 100 Stück bekommen und kann das damit einschalten. Und last but not least natürlich mit den ganzen Volumes License Sachen wie Software Assurance, EA Select und so weiter. Dort gibt es je nachdem, was ich habe, entweder den Sideloading Key gratis, also die braucht diesen Key, oder ich muss ihn getrennt erwerben.
Heißt, in den meisten Enterprises ist eine dieser Varianten ganz gut verwendbar?
Typischerweise Enterprise, wie du gesagt hast, wäre ja Domäne und Enterprise Windows 8 und damit ist das einfach zu erweitern. Schauen wir uns mal an, vielleicht was man nur so als kurzen Gedankenüberblick, und die meisten Leute, die sich mit Windows 8 beschäftigen und dafür interessieren, kennen natürlich diese Argumente. Was hat denn Vorteil jetzt, dass ich diese Plattform einsetze im Unternehmen? Und die spannende Frage, die sich in den letzten Jahren herausgestellt hat, ich möchte Devices, die die User gern verwenden, Applikationen, die die User gern verwenden, nehmen und möchte darauf meine Line of Business Applikationen aufsetzen. Das heißt, und ich habe natürlich die Themen, wie dass ich Business-Tablets haben kann, ohne Kompromiss. Das heißt, ich habe dort Touch-First und so weiter. Ich kann meine Windows-Store, ich kann aber meine anderen Applikationen drauf laufen lassen. Wenn ich unterwegs bin, also für Mobilität, ich bin irgendwo bei Kunden oder so weiter, die Themen wie Direct Access zum Beispiel. Das heißt, auch wenn ich unterwegs bin, irgendwo ins Internet komme, bin ich trotzdem, habe ich trotzdem Zugriff auf meine internen Server. Und natürlich das ganze Thema auch Security, das heißt, dass ich wirklich absolut sichere Maschine habe, das fängt an mit Verschlüsselung von den Devices, geht über Secure Boot und so weiter. Alles das sind Dinge, die natürlich schon sehr gut da hineinpassen und das ist natürlich sicher Stärke von Windows 8 generell und natürlich auch daher für die Devices, auf denen Windows 8 Applikationen laufen. Erzählst du uns noch ein bisschen was, wie würde man denn das jetzt angehen? Wobei, was man jetzt gehört so ist, vielleicht noch kurz vorher, ein Vorteil, den man sicher hat, ist einfach die Vielzahl von Devices. Ich kann das Device nehmen, was passt. Wenn ich ein kleines, leichtes Device haben will, dann bin ich zum Beispiel mit so einem Surface-Device unterwegs. Natürlich zu Hause, wenn ich sitze und den ganzen Tag entwickle, mache ich das nicht auf dem Surface-Device, sondern habe ich eine richtig schöne, große Workstation mit 32 Zoll Schirmen und man ist einfach glücklich damit. Auf der anderen Seite, es gibt spezielle Geräte für spezielle Anforderungen, zum Beispiel welche, die besonders stabil sind. Also das, was bei manchen Tablet vielleicht dem Besitzer etwas unrund macht, es gibt durchaus Maschinen, die kann man, wenn man dann auch ist, an die Wand werfen und überleben das trotzdem. Und das ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, dass man breite Auswahl an verschiedensten Devices hat.
Und das ist genau der Punkt, mit dem ich gerne schließen würde. Was ist der richtige Weg in Richtung Windows Store App? Und es ist wieder der Schlüssel Szenario. In welche Szenarien, welche Geschäftsprozesse, welche Geschäftsfälle profitieren von diesen neuen Formen von Geräten, von Touch First, von dieser Art der Softwareverteilung, die wir gerade gesehen haben? Das ist die zentrale Frage, die man sich stellt als ISV oder als Enterprise. Es geht um den Business Value, den eine Windows 8 Store App für gewisse Geschäftsprozesse bieten kann. Und der beste Rat, den man hier geben kann, ist, nicht unbedingt versuchen, die jahrzehntelang gewachsene, riesengroße Line-of-Business-ERP-Applikation in einem Schwung auf Windows 8 Store-App umzustellen, sondern eher mehrere Szenarien rausnehmen und gezielt vielleicht nicht einmal eine App draus machen, sondern mehrere App draus machen, die auf gewisse Geschäftsprozesse hin fokussiert ist. Andi, wenn jemand Interesse hat und hier weiter einsteigen will, ich glaube, design.windows.com und dev.windows.com enthalten alles, was man braucht für die Windows 8 App und die Komponenten, die wir hier gezeigt haben, wie es du schon gesagt hast, liegen auf nuget.org. Die Slides, die wir natürlich veröffentlichen, enthalten die entsprechenden Hyperlinks. Man muss ihnen nur folgen und das Ganze ausprobieren und in der Praxis einsetzen.
Genau.
Damit sind wir am Ende. Wir möchten uns sehr herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Direkt am Microsoft Day gibt es die Möglichkeit, hier Feedback zu geben und wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entwickeln Ihrer ersten Windows 8 Store Apps.
Danke.
Danke.